Liebe Gemeinde, in Jesus Christus ist Gott selber in diese Welt gekommen, wie wir es jetzt auch am Heiligabend gefeiert haben. Gott ist Mensch geworden, um uns nahe zu sein. Gott ist Mensch geworden, um mit uns Gemeinschaft zu haben, um uns begegnen zu können, um uns verstehen zu können, um mit uns auf dem Weg zu sein. Und eigentlich sollte man ja denken, wenn Gott kommt, wenn er uns seine Gemeinschaft anbietet, dass das eigentlich für uns als die Geschöpfe Gottes etwas wäre, worüber wir uns freuen, worauf wir freudig zugehen und sagen, das ist eine Gelegenheit, mit dem Schöpfer ins Gespräch zu kommen. Und dann andererseits wieder, es gibt verschiedene Reaktionen und von diesen Reaktionen, die Jesus gegenüber möglich sind, sollen heute drei Reaktionen anhand unseres Textes vorgestellt werden. Und das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil es nicht einfach darum geht, dass so einmal konkrete Menschen reagiert haben auf das Kommen Jesu, sondern weil es etwas Grundsätzliches ist, weil diese Reaktionen sich im Laufe der Geschichte immer wieder gezeigt haben. Und zwar die Reaktion auf das Kommen Jesu wird veranschaulicht, und so möchte ich es dann auch in der Predigt gleich so ein bisschen darlegen, wird veranschaulicht einmal an der, ich fange mit dem Negativen an, damit wir mit dem Positiven aufhören können, mit der Reaktion des Königs Herodes. Da ist eine schroffe Ablehnung. Nein, ich möchte nicht ihm begegnen, ich möchte ihn sogar am besten beseitigen. Ich möchte nicht, dass Gott in die Welt kommt. Das ist der erste Schritt. Das zweite veranschaulicht in unserem Text an den Schriftgelehrten und den jüdischen Oberen Gleichgültigkeit. Ist doch egal. Lass ihn doch kommen. Lass ihn doch bleiben. Und das dritte ist der Wunsch, ihn zu sehen, auch wenn das unter Umständen manche Strapazen mit sich bringt, auch wenn das vielleicht Mühe bedeutet, aber der Wunsch, ihm zu begegnen, ihm nahe zu sein. Diese drei Reaktionen finden wir in unserem Text vorgegeben. Ich will das ganz kurz noch mal nacherzählen. Wir hören, als Jesus geboren war, kamen aus dem Osten, aus dem Orient, sie kamen genau aus Sipa höchstwahrscheinlich, in Mesopotamien, heutigen Irak, kamen einige, und zwar nicht drei, wir hören immer wieder drei, aber das sind drei Geschenke, von denen wir hören, Weihrauch, Myrrhe und Gold, aber drei Geschenke, wenn Gold zum Beispiel sehr teuer ist, können auch zwei, drei Leute sich zusammentun und sagen, das schenken wir zusammen. Also insofern, es wird nicht gesagt, wie viele Weise kamen, es wird nur gesagt, dass Leute kamen, die werden Magier genannt. Magier, also dieses Wort Magoi im Griechischen, ist ein Wort, das Leute bezeichnet, die Sterne gedeutet haben. Einerseits Astronomen waren, sie konnten ganz exakt schon vorher berechnen, wie Sterne an bestimmten Tagen stehen würden. Andererseits haben sie auch versucht, die Bedeutung dessen, was die Sterne zeigen, rauszubekommen. Im 5. Buch Mose wird über Sterndeuter gesagt, das ist etwas für die Heiden. Euch hat Gott sein Wort gegeben, den Juden, und die Heiden, denen hat er Sonne, Mond und Sterne gegeben, die sollen sich mal damit auseinandersetzen. So wird es im 5. Buch Mose entfaltet. Aber Sterndeuter waren letztlich von den Frommen als Leute angesehen, die nichts mit Gott zu tun haben könnten, die mehr zu den Ausgestoßenen zählten. Diese Männer kamen jetzt, fragten im Palast des Herodes nach, es soll ein König geboren worden sein, wie die darauf kamen, das werden wir nachher noch kurz erläutern, aber es soll ein König geboren worden sein, ist der hier im Palast zu finden, wir wollten ihn gerne huldigen, wir wollten ihn anbeten. Und Herodes erschrickt natürlich, kein König in seinem, er fragt seine Frauen oder seine Frau, hast du irgendwie ein Kind bekommen? Nein, gut. Also jedenfalls, die Weisen werden, dann werden die Schriftgelehrten geholt und die Schriftgelehrten sagen, ja, wir wissen ganz genau, wo der König geboren werden soll, der neue Messias. Da müsst ihr ein Stück weitergehen nach Bethlehem. Sie geben also diese Auskunft und dann gehen die Weisen weiter. Jetzt aber von vorne Schritt für Schritt. Herodes, wenn wir uns seine Persönlichkeit anschauen, sehen wir, er war ein Mann, ein Politiker, wie es ihn auch heute noch gibt in unserer Welt. Wir brauchen nur nach Nordkorea schauen, dann sehen wir auch so ein Exemplar, aber es gibt ganz viele von denen. Er war ein Politiker, der ganz große Leistungen, ich meine, das hat er in Nordkorea nicht so doll, aber jedenfalls der ganz große Monumente errichtet hat, dem es darum ging, eine geschichtliche Bedeutung zu erlangen, der schon früh sich bemüht hat, mit dem Kaiser in Rom ein gutes Verhältnis zu haben, mit dem Augustus, um dann auch politisch Karriere machen zu können, der mit römischer Macht eingesetzt worden ist, immer wieder umstritten war, ob er ein Jude war. Eigentlich war er zumindest im Geruch, ein Edomiter zu sein. Jedenfalls hatte er mit Anerkennung zu kämpfen unter denen, über die er herrschte. Er hat versucht, das wettzumachen, indem er viele populäre Maßnahmen dem Volk gegenüber ergriffen hat, auch manchmal Steuererleichterungen. Er konnte dem Volk entgegenkommen. Er hat auch viele Monumente errichtet. Zum Beispiel der Tempel zur Zeit Jesu ist unter seiner Regentschaft aufgebaut worden. Der nennt sich auch der Herodianische Tempel übrigens. Der Tempel zur Zeit Jesu, den hat er aufbauen lassen mit ganz großem Aufwand dann. Also er hat ganz viel gemacht und auch heute, wenn man eine Israel-Reise macht, heute findet man auch noch viele Spuren der Monumente, die er errichtet hat. Das war die eine Seite, die prächtige Seite. Deswegen wird er auch der Große genannt. 32 Jahre Herrschaft, Alleinherrschaft in dem Bereich. Herodes der Große. Und dann war er doch nur ein kleiner Mensch. Wenn man sieht, dass er ständig in der Angst lebte, dass jemand anders ihm die Macht nehmen könnte. Auch das ist sicherlich heute ein sehr verbreiteter Gedanke, dass Menschen um ihre Macht fürchten, wenn sie sie einmal erlangt haben und versuchen, auf allen Wegen das zu behalten, was sie haben. Das können wir auch in unserer Weltgeschichte immer wieder sehen. Herodes war, was seine Macht betraf und was diesen Anspruch betraf, sehr brutal. Er hat 3 seiner eigenen Söhne getötet, weil er den Verdacht hatte, dass sie ihm irgendwie aus dem Weg schaffen wollten, beziehungsweise dass sie ihm die Macht streitig machen wollten. Eine seiner Frauen hat er auch ermorden lassen, daneben noch viele andere, die er einfach versucht hat, immer wenn er seine Macht in Gefahr sah, ging er über Leichen und hat praktisch seine Herrschaft zu festigen versucht, dadurch, dass er Menschen, die ihm im Wege standen, beziehungsweise die ihm gefährlich werden konnten, einfach aus dem Weg geräumt hat. Auch ein politisches Muster, das uns nicht unbekannt ist. Und ich will gar nicht immer den einen Namen da sagen, aber jedenfalls auch, dass Menschen immer wieder, um an der Macht zu bleiben, über Leichen gegangen sind, buchstäblich. Und so einer war dann Herodes, einerseits ein Protz, der gezeigt hat, guck mal, was ich alles kann, was ich hinstellen kann, und andererseits ein kleiner Mensch, der um seine Macht gebangt hat, der sich ständig bedroht fühlte, misstrauisch war gegen jeden, der überhaupt kein Vertrauen aufbringen konnte zu jemand anders. Und jetzt wurde dieser Herodes mit etwas konfrontiert, was ihn zutiefst getroffen hat. Der neue König, das war für ihn ein Gedanke, das ging ihm durchs Herz. Ich bin doch König. Und wenn, dann bestimme ich, wer da meine Nachfolge antritt. Und jetzt kommt da ein neuer König, das ist nicht auszuhalten gewesen für diesen Despoten. Und deswegen, auch wenn der Kindermord in der wissenschaftlichen Diskussion etwas umstritten ist, weil es keine außerbiblischen Quellen dafür gibt, deswegen musste er nachforschen, wo ist diese Gefahr? Wo braut sich da etwas gegen meine Herrschaft zusammen? Und dann die Konsequenz, die er gezogen hat. Und von daher können wir sagen, wenn wir hatten ja schon am Heiligabend gehört, es ist nicht die reine Romantik, die zu Weihnachten passiert ist. Und das, was Herodes dann macht, um Jesus zu beseitigen, das ist wirklich etwas, was auch an heutige Verhältnisse erinnert. Wenn wir sehen, dass Menschen einander antun. Er geht nach Bethlehem, nach den Schätzungen werden das vielleicht so 15 bis 20 Kinder gewesen sein, in einem 1.000-Einwohner-Ort, sagt man damals 1.000 Einwohner, also 15 bis 20, vielleicht ein bisschen mehr Kinder, die er einfach jung ist, die er töten lässt. Einfach um sicher zu gehen, der mir gefährlich werden könnte, jemand, der das beansprucht, was ich festhalten möchte, der muss beseitigt werden. Und dass diese Episode passt eigentlich sehr gut auch zu seinem Charakter, zu dem, wie er mit Menschen umgegangen ist, die ihm in die Quere kamen. Und so lesen wir in unserem Text, oder lesen wir dann später, dass Herodes in Bethlehem alle Jungs ermorden lässt, die in dem Alter sind, dass die Weisen ihm gesagt haben. Da haben die Weisen natürlich etwas ausgelöst, was sie eigentlich gar nicht beabsichtigt haben. Aber vielleicht, wenn wir den Herodes uns noch einmal bedenken, wir wollen ja nicht nur nach außen schauen, dann wollen wir auch mal für uns selber jetzt mal nachdenken, wie sieht das eigentlich aus? Bin ich bereit, Gott untertan zu sein? Bin ich bereit, mich ihm unterzuordnen, auf sein Wort zu hören? Oder sage ich für mich, das wäre ja so die abgespeckte Herodes-Version, ich will alleine bestimmen. Ich brauche keinen Gott. Ich brauche niemanden, der mir sagt, was gut und böse ist. Das, ich bin selber mein Gesetz. Also eine abgespeckte Herodes-Version ohne Blutrünstigkeit, aber doch ganz entschieden, Jesus hat aus meinem Leben rauszubleiben. Der hat nichts zu melden. Der kann seine Sache machen, so ungefähr nach dem Motto, mach dein Ding, ich mach mein Ding. Wie sieht das bei uns aus? Hat er etwas in unserem Leben mitzureden? Hat er einen Platz bei uns? Oder sagen wir, weg, mit dem wollen wir nichts zu tun haben? Das ist das Erste, der erste Schritt, den uns diese Geschichte führt. Dass wir einmal darüber nachdenken, stört er uns eigentlich? Lassen wir ihn links liegen? Und das kann man dann noch wieder zur Glaubwürdigkeit der Evangelien anführen, da kommt nachher noch ein bisschen mehr. Es haben sich über Jahrhunderte hinweg Philosophen, Theologen und viele kluge Leute gemüht, Jesus aus der Weltgeschichte wegzuradieren. Jesus ist geblieben. Sie alle sind gestorben. Und auch Nietzsche, der gesagt hat, Gott ist tot, saß zum Schluss seines Lebens als durchgeknallter alter Mann mit einer Quietscheente und hat da, oder also alt war noch gar nicht, jedenfalls mit einer Quietscheente und hat danach, wenn man den so Biografien glauben kann, nach seiner Schwester geworfen, die ihn mit ihrer Mutter zusammen gebadet, also mit der gemeinsamen Mutter zusammen gebadet haben. So hat Gott jemanden in die Badewanne verbannt, als geistig Schwerstbehinderten, der gesagt hat, Gott ist tot. Man hat Jesus nicht aus der Weltgeschichte wegdiskutieren können. Es hat nichts geholfen. Jesus lebt. Er ist auch heute noch da. Aber für jeden Einzelnen stellt sich die Frage, ist er jemand, den ich am liebsten von mir fernhalte, wie Herodes ihn ganz fernhalten wollte, oder wie sieht mein Verhältnis zu ihm aus? Das nächste Beispiel, das wir haben, das sind die Schriftgelehrten. Schriftgelehrten und Obersten des jüdischen Volkes, die zusammengerufen werden, weil Herodes letztlich nicht so, er hat zwar den Tempel gebaut, aber hat sich inhaltlich nicht so sehr beschäftigt mit den Dingen des Judentums. Und jetzt sagt er, sag mal, ich höre immer wieder oder habe ja schon oft gehört, es gibt irgend so eine Hoffnung auf einen Messias, einen König, der kommen soll. Wo soll denn der geboren werden? Und da kommt dann dieser Vers, den wir gehört haben, in Bethlehem soll er geboren werden. Dort, wo der König David gelebt hat. Wir haben ja Heiligabend gesehen, Jesus ist, oder die Eltern bzw. Mutter und der Josef sind ja mit ihm nach Bethlehem gezogen, als er noch im Mutterleib war. Er musste in Bethlehem geboren werden. Micha 5, Vers 1 können wir diese Verheißung lesen. Und das hatte insofern auf sich, dass David aus Bethlehem kam und dass damit gezeigt wurde auch, dass er in der Tradition Davids steht. Er ist Nachkomme Davids und er wird ja auch Davids Sohn, können wir in unseren Weihnachtsliedern immer wieder sehen, genannt. Und deswegen mussten Maria und Josef nach Bethlehem gehen. Und so wussten das natürlich die Schriftgelehrten, die wussten Bescheid. Schriftgelehrte, das waren Leute wie ihr ganzes Leben. Das waren aber oft Pharisäer, haben auch einen handwerklichen Beruf meistens ausgeübt. Paulus war ja auch ehemaliger Pharisäer, der war Zeltmacher beispielsweise. Die haben Handwerk ausgeübt, um leben zu können, haben sich aber in ihrer kompletten Zeit, die sie sonst hatten, nur mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt. Das waren Leute, die von sich gesagt haben, wenn ich morgens aufstehe, denke ich an dich, wenn ich abends mich hinlege, denke ich immer noch an dich. Es ist ja einfach ganz umfangend gewesen, dass sie das Gesetz Gottes bis dahin, dass sie es auswendig konnten, dir der Herr sagen konnten. Das war ihr ganzer Lebenssinn, das Gesetz Gottes oder das, was Gott gesagt und gegeben hat, einfach zu wissen, anderen sagen zu können. So sagt Paulus auch über sie im Römer 3, ihr meint, dass ihr Blindenführer seid. Paulus sagt dann das strenge Urteil und seid selber blind. Aber sie waren letztlich kundig und Herodes weiß, wenn ich eine Auskunft über Messias oder ähnliche Erwartungen haben möchte, eine zuverlässige Auskunft, dann ist es wichtig, dass ich diese Auskunft bei diesen Leuten erfrage. Also hat er sie rufen lassen und sie haben natürlich, waren nicht verlegen, haben sofort Antwort geben können. Wenn ein Messias geboren wird, der wirklich diesen Anspruch erheben kann, dann muss er in Bethlehem geboren werden. Und insofern haben sie den Ausländern, die gekommen waren, haben sie den Weg gezeigt. Sie haben gesagt, wir wissen, wo ihr gehen müsst. Und das ist etwas, wo wir auch ein Stück drüber nachdenken wollen. Das Wissen reicht nicht. Wir können viel wissen über den Glauben. Auch wenn man einen kompletten Alpha-Kurs durchlaufen hat, also ein Buch durchgearbeitet, das gibt es dann dazu. Also jedenfalls, wenn man sich damit eingehend beschäftigt hat, das Wissen alleine bringt es nicht. Sie haben gewusst, wo der Heiland geboren werden sollte und konnten das auch anderen sagen. Sie sind für andere eine Hilfe gewesen, konnten sagen, da müsst ihr gehen, da kommt ihr ans Ziel. Sie waren gewisserweise Wegweiser, aber das, was sie ausgezeichnet hat oder was sie verkehrt gemacht haben, sie haben keine Konsequenz gezogen aus ihrem Wissen. Sie haben nicht nach dem gehandelt. Und deswegen, wenn Jakobus in seinem Brief sagt, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Sie waren Hörer des Wortes. Sie wussten alles. Aber sie haben, selbst als jemand, als diese Fremden sagten, wir haben da ein Zeichen bekommen, dass der Messias geboren ist, sind sie kalt geblieben, haben sich nicht bewegen lassen. Das war etwas, was an ihnen vorbeigeht. Und wir sehen die ganze Geschichte Jesu durch, nachher bis zu seinem Tod. Sie konnten mit ihm nie was anfangen. Sie haben Gott nicht erkannt, obwohl sie sich von morgens bis abends mit den Schriften auseinandergesetzt haben. Und das ist auch etwas ganz Nachdenkenswertes und manchmal auch Erschütterndes. Es reicht nicht aus, dass wir uns in der Bibel auskennen. Es reicht auch nicht aus, dass wir Lieder auswendig können oder so. Es muss so sein, dass das, was wir wissen, uns in die Gemeinschaft mit Gott führt, in die Gemeinschaft mit Jesus. Darum geht es. Und es ist besser, wenig zu wissen und das Wissen anzuwenden. Und da kommen wir gleich zum dritten Schritt unserer Überlegungen. Es ist besser, wenig zu wissen und das Wenige anzuwenden, als ein Riesenwissen zu haben und nichts daraus zu machen. Das ist auch so, dass deswegen auch gesagt wird, dass diejenigen, die viel wissen, auch eine größere Verantwortung haben. Und dann kommen wir zur dritten Gruppe. Die dritte Gruppe, das sind die Ausländer. Leute, von denen die Frommen sagten, die gehören eigentlich nicht dazu. Die haben keine Hoffnung. Für die ist nichts zu erwarten von Seiten Gottes. Diese Ausländer, die kamen, das war die Gruppe, die uns als Vorbild vor Augen stehen kann. Sie argumentierten, wir haben seinen Stern gesehen und sind deswegen gekommen. Und da ist in der Wissenschaft, ich habe vor ein paar Jahren schon mal, aber vielleicht können sich manche noch erinnern, habe ich schon mal über den Stern von Bethlehem gepredigt. Aber das Wichtige hier ist, einmal, sie haben ein Zeichen bekommen und haben auf das Zeichen reagiert. Wie konnten sie überhaupt auf den Messias kommen, nachdem sie einen Stern gesehen haben? Ich weiß nicht, Luftlinie wie weit, aber der Weg, den sie zurückgelegt haben, sind ungefähr 1000 Kilometer gewesen auf Kamelen. Man schätzt, dass sie so 2 Monate unterwegs waren. Wie konnten sie auf so einen Gedanken kommen? Also Sipa, dieser Ort, wo man dann, da gehe ich noch ein bisschen drauf ein, wo man Tontafeln gefunden hat, die auch von diesem Ereignis oder das Ereignis zumindest so indirekt ansprechen. Sipa lag in Babylonien und die Juden waren ja in der babylonischen Gefangenschaft vertrieben worden, waren verteilt worden und lebten in ganz Babylonien. Und viele Juden sind, als die Propheten Haggai, Zacharia und Maleachi aufriefen, kommt wieder nach Hause, und auch Deutro Jesaja, als die alle riefen, kommt wieder nach Hause, sind nicht mehr gegangen. Sie hatten sich gut eingerichtet und so waren die Juden weiterhin auch in Babylonien heimisch. Es gab viele Juden, die dort einfach ihre feste Existenz gegründet haben. Es ging ihnen nicht schlecht und so haben sie dort weitergelebt. Und deswegen können wir einfach davon ausgehen oder wissen wir auch, dass Palästina, Israel, diese ganzen Syrien, die ganze Ecke da hinten, das war den Leuten in Babylonien ein Begriff. Einfach, weil Kontakte auch hin und her liefen. Und auch die jüdische Überlieferung. Es gibt den babylonischen Talmud beispielsweise. Das ist die jüdische Überlieferung, die in Babylon entstanden ist, den die Juden, die dort lebten, dann auch geschrieben haben und fortgesetzt haben. Es war also eine Messias-Erwartung auch an diesen fernen Orten gegeben. Dann steht im ersten Buch Mose, es wird ein Stern aufgehen über Jakob. Es wird ein Stern aufgehen, der den künftigen Herrscher zeigen wird. Und so kannte man diese ganzen Verheißungen, die dort waren. Und jetzt ist es interessant, in Sipa, also in diesem kleinen Ort, oder war vielleicht auch ein bisschen größerer Ort, der in Babylon war, in Sipa, gab es eine Sternwarte. Nicht mit Teleskopen, wie wir sie heute haben, aber es gab Leute, die haben ganz akribisch den Sternenhimmel durchgeforstet und hatten entdeckt, schon im Laufe der Jahrhunderte, es gibt die sogenannten Wandelsterne, die sich so eigenartig bewegen. Das sind unsere Planeten, die man natürlich damals jetzt als Sterne angesehen hat und mit denen man nicht so viel anfangen konnte. Es gibt diese Wandelsterne und man hatte sich immer wieder gedacht, wenn die Sterne so verschiedene Wanderungen unternehmen, dann wollen die uns irgendetwas damit mitteilen. Also man hatte ein sehr anthropozentrisches Weltbild. Alles dreht sich um uns und die Sterne da oben, die haben auch eine Nachricht für uns. Und so hatte man diese Sterne beobachtet und nun hat man, das ist noch gar nicht so lange her, in Sipa eine Tafel gefunden, eine Planetentafel, beziehungsweise ja so eine astronomische Keilschrifttafel, auf der beschrieben steht, dass im Jahr 7 vor Christus Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische auftauchen werden. Das Sternbild der Fische, das ist ein bisschen umstritten, galt einerseits für den Westen, andererseits auch für die Endzeit, also für die letzte Zeit. Und Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem, 10-mal so viel Durchmesser wie die Erde, ein großer Gasplanet, den können wir oft als ganz hellen Punkt am Himmel sehen. Der Jupiter, der galt immer, und zwar in fast allen Völkern, so als der Stern des Weltenherrschers. Also als der Stern, der für den König, für den Kaiser oder für jemanden stand, der Weltenherrscher ist. Und der Saturn, der war in Babylonien oder im ganzen Osten der Stern der Juden, also der Stern Israels. Der Saturn ist sehr schwach zu sehen, aber das war auch so festgelegt in der Deutung, die sie dort hatten. Und jetzt hatten sie gesehen, dass im Jahr 7 vor Christus mehrmals Saturn und Jupiter, die eigentlich, die sind sehr weit auseinander, 750 Millionen Kilometer, wenn man sie in einer Reihe mit der Sonne, Saturn, hier Jupiter und dann Saturn, Jupiter ist näher dran, stellen würde, dann sind das jeweils 750 Kilometer, hier 750 Millionen Kilometer, die würde dann, ja, er ist doppelt so weit weg und trotzdem, wenn die beiden sich überlagern, so aus unserer Perspektive, dann ergeben sie ein wunderbares Lichtschauspiel, weil dann beide Lichtquellen zusammenkommen und es sieht aus wie ein Stern. Und im Jahr 7 vor Christus ist das so geschehen, dass es 3 oder 4 Mal diesen Augenblick gab, dass sie sich so nebeneinander, also aus unserer Perspektive, so nebeneinander gestellt haben. Und da haben, das war zuerst im Februar des Jahres, dass sie schon darauf aufmerksam geworden sind. Dann das nächste Zusammentreffen war im Mai 7 vor Christus. Und dann werden sie im September noch etwas sowas beobachtet haben und dann höchstwahrscheinlich losgezogen sein. Diese Sternerscheinung war nicht jedem Menschen zugänglich. Das war eigentlich nur Fachleuten zugänglich. Man hat vielleicht gesehen, da ist so ein bisschen was Helleres am Himmel, aber wir sehen ja diese weisen Fragen an Herodes Palast an, aber Herodes hat diesen Stern nicht wahrgenommen. Die Schriftgelehrten auch nicht. Also das war eigentlich nur für Fachleute da, aber die haben diesen Stern sehr deutlich gesehen. Und dann hat dieser Stern, und wenn gesagt wird, der Stern ging vor ihnen her, ist das eher so zu verstehen, er hat ihnen grundsätzlich gesagt, ihr müsst nach Israel gehen, ihr müsst euch da um einen König kümmern. Aber wenn er schon von Anfang an vor ihnen hergeht, das wäre mit Himmelskörpern so gar nicht möglich. Und wenn er vor ihnen hergegangen wäre, hätten sie auch nicht im Palast nachfragen müssen. Also da hatten sie den Stern nicht mehr im Blick, haben im Palast gefragt und im Palast haben sie die Antwort bekommen, die entscheidende Antwort auf Bethlehem. Und dann zogen sie, das soll der 4. Dezember gewesen sein, abends, also nicht der 24., sondern der 4., so ist es jedenfalls von der Astronomie, kann man auch bei Harald Lesch beispielsweise nachgucken. In der Astronomie ist es dann so, dass an dem Abend, als sie dann aus dem Palast wohl rauskamen und Richtung Bethlehem zogen, dass dort diese beiden Planeten wieder so zusammenstanden, als Stern von Bethlehem, dass sie so praktisch einen Stern bildeten. Und dann, und das konnte man auch ausrechnen, es gibt eine Erscheinung, das nennt sich Zodiakallicht. Das hat etwas mit der, ja, da will ich nicht zu viel erklären, jedenfalls da, wo die Sonne scheinbar ziehen würde, die zieht ja einmal im Jahr scheinbar so einen Kreis, und also aus unserer Perspektive, weil wir um die Sonne laufen, und dieses Zodiakallicht, das sieht man bei uns nicht mehr, weil wir eine helle Streubeleuchtung haben. Das ist eine Erscheinung, die so kegelförmig vom Himmel zu kommen scheint und wie so, ja, wie so ein Regenbogen unten irgendwo rüber steht aus der Perspektive. Und so sagt man, an diesem Abend, das konnte man auch astronomisch nachverfolgen, ist die Zeit gewesen, wo dieses Zodiakallicht ganz deutlich ist. Und weil das es kommt praktisch aus einer Spitze, aus der Ebene, auf der alle Planeten laufen, deswegen wird es auch so gewesen sein, dass es scheinbar aus Jupiter und Saturn abgestrahlt hat und so einen Lichtkegel über Bethlehem gab. Und von daher ist aus astronomischer Sicht, können wir sagen, ist dieser Bericht vom Stern von Bethlehem mit diesen beiden Planeten, die sich im Jahr 7 vor Christus trafen, so glaubwürdig, dass es eigentlich keinen führenden Astronomen gibt, der zumindest sagt, das ist schon ein großes Wunder, was dort geschehen ist. Ein Astronom, ein Italiener, der 2007 verstorben ist, der sagte, er geht davon aus, nach gründlichem Studium, Matthäus müsste sogar irgendwie von einem dieser Sterndeuter etwas bekommen haben, um das so exakt zu beschreiben, wie es dort ist. Denn die Straße, die von Jerusalem nach Bethlehem ging, ist genau in der Richtung angelegt, über der Saturn stand und dann auch dieser Lichtstrahl. Das kann man ja alles im Nachhinein heute mit der Mathematik ausrechnen. Der erste, der schon auf diesen Stern von Bethlehem, auf diese Deutung aufmerksam geworden ist, das war der Astronom Kepler, und seitdem haben sich ganz viele Astronomen damit beschäftigt. Das heißt, der Stern von Bethlehem ist kein Komet, er ist auch nicht irgendetwas, was Gott extra geschaffen hat und nachher wieder wegradiert hat, sondern er ist ein Ereignis in Raum und Zeit gewesen, das uns aber zeigt, dass die Bibel auch vertrauenswürdig, glaubwürdig ist. Lange Zeit ist ja gedacht worden, wie kann so ein Stern da oben wie so ein Ballon hin und her fliegen, aber es ist einfach so, dass auch Astronomen sagen, wenn jemand sich das ausgedacht hat, dann ist das eine ideale oder eine geniale Geschichte, so etwas auszudenken, das ist eigentlich kaum denkbar, da muss man sich fachlich total gut auskennen. Und diese Geschichte ist im Matthäusevangelium dann so niedergeschrieben worden. Aber das Wichtige für uns ist noch etwas anderes bei diesen Gelehrten. Einmal, sie hatten wenig Wissen. Sie hatten gerade diese Sternerscheinung gesehen und wussten, da wird ein neuer König der Juden kommen. Und dieses wenige Wissen, was sie hatten, hat sie in Gang gesetzt. Das hat sie auf die Beine gebracht. Das hat sie bewegt, eine Reise von über 1000 Kilometern, damals nicht ungefährlich, äußerst strapaziös, so eine Reise zurückzulegen, noch Geschenke einzupacken, um dem König, der da geboren wird, diesem Messias anzubeten. Und da sehen wir, Menschen, die ein ganz schwaches Wissen haben, lassen sich davon in Bewegung setzen. Nebenbei sehen wir auch, dass Gott Mittel und Wege hat, Menschen anzusprechen, die vielleicht über sein Wort nicht erreichbar sind, wie diese Menschen. Also die nicht einfach durch das Lesen der Heiligen Schrift erreicht werden können. Wir haben ja in letzter Zeit auch immer wieder gehört, dass auch im Iran Menschen von Jesus zu träumen beginnen und dass sie dadurch zum Glauben an Jesus kommen, dass sie plötzlich träumen von ihm als dem Messias. Gott hat viele Wege anzusprechen. Für uns stellt sich allerdings die Frage, angesichts dieser drei Beispiele, die wir gehört haben, wie sieht es für uns aus? Einerseits darf er in unser Leben hineinreden, um Herodes noch mal kurz zu streifen. Und wissen wir überhaupt etwas? Da wäre der Alpha-Kurs eine Möglichkeit, zum Schriftgelehrten zu werden, nicht ganz. Aber jedenfalls wissen wir überhaupt etwas. Aber dann die wichtigere Frage, was machen wir aus dem, was wir wissen? Ich denke, hier von uns wissen viele ganz viel. Was machen wir aus unserem Wissen? Wo setzen wir das tatsächlich in die Praxis um? Wenn uns gesagt ist, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn uns gesagt ist, dass wir anderen vergeben sollen. Wenn uns gesagt ist, dass wir für andere Menschen da sein sollen. Dass uns die Not der anderen nicht gleichgültig sein soll. Und so weiter. Dass Gott Gebet erhört. Dass wir ihn anrufen können. Ziehen wir daraus Konsequenzen? Sind wir so wie diese Vorbilder, diese Ausländer, die gekommen sind, weil sie ein Zeichen gesehen haben, weil sie etwas gesehen haben? Wir haben viel mehr gehört und gesehen als diese Ausländer. Deswegen die Frage, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Amen.